Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Machen wir das gerade nochmal miteinander. Ihr könnt antworten. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, schön, dass ich heute zu dem Ostermorgen so begrüssen darf. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen in die Stube rein, wo man die Glocke besser gehört läuten, dass es uns einfach ein bisschen einstimmt auf den Gottesdienst, den wir auf diese Art miteinander feiern. Ich habe ein Zitat gefunden von Dietrich Bonhoeffer. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Ja, Jesus, er ist auferstanden vom Tod. Keiner hat es für möglich gehalten. Seine Jünger, sie sind an dem Morgen noch völlig verzweifelt gewesen. Für sie ist alles fertig gewesen, nachdem Jesus am Kreuz sein Leben ausgehaucht hat. Und sie haben es noch gar nicht können fassen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Die religiösen Führer haben es um jeden Preis wollen verhindern, dass er wieder zum Leben kommt. Sie haben das Grab versiegeln lassen. Sie haben Soldaten davor gestellt. Aber das ist für Jesus alles kein Hindernis gewesen. Sogar der Tod hat ihn nicht können festhalten. Wo die Frauen am Morgen traurig und verzweifelt zum Grab gekommen sind und sich überlegt haben, wer hilft uns den Stein wegnehmen, und all die Gedanken versunken, steht in Matthäus 28, plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie der Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Und als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Es war den Frauen vorbehalten, das so zu erleben. Der Petrus, er hat es selber nicht miterlebt, das Ereignis, wo Jesus so verstanden ist. Aber er hat am gleichen Tag noch eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und er bezeugt in der Apostelgeschichte 2, 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Das ist die Überzeugung, die auch sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und der Petrus hat ja zwei Briefe geschrieben im Neuen Testament, ziemlich weit hinein. Das eine ist der erste Petrusbrief. Und der erste Petrusbrief, der fängt ganz genau mit der Auferstehung an. Das ist kein Zufall. Für den Petrus ist das so etwas Gewaltiges gewesen. Übrigens, schlönt doch miteinander die Bibel auf, im 1. Petrus 1 von Vers 3 weg. Können wir uns vorstellen, wie es dem Petrus gegangen ist, nach seiner Verleugnung, wie verzweifelt er war, wenn er rausgegangen ist und brüllt hat. Er ist bei der Kreuzigung, so viel ich weiß, nicht dabei gewesen, hat das alles verpasst, ist zum Glück dann gleich zu den anderen Jüngern gegangen und hat die Auferstehungsbotschaft von der Frauen tatsächlich gehört und hat sich dann mit dem Johannes zusammen auf den Weg gemacht zum Grab und ist Zeuge geworden, das erste Mal vom leeren Grab. Und nachher ist ihm Jesus begegnet und das hat sein Leben so verändert. Er schreibt im 1. Petrus 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er fängt das an mit dem Gotteslob und mit dem Zeugnis, dass Jesus uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus aus den Toten. Durch die Auferstehung von Jesus können wir neu geboren werden. Wenn wir das griechische Wort anschauen, dann kann man das auch übersetzen, neu gezeugt. Das ist im Griechischen das gleiche Wort. Man könnte das sagen, das neue Leben ist noch wie ein Embryo. Es lebt, es hat angefangen, aber es ist gegen aussen noch nicht sichtbar. Aber natürlich ist es wahrnehmbar, das neue Leben. Es nimmt Konturen an, es bewegt sich, bis der Tag der Geburt kommt. Und so ist das auch mit der Neugeburt. Etwas ist in uns neu geboren. Es ist noch nicht vollendet. Wir werden noch nicht sein, was wir sind. Das werden wir erleben, wenn Jesus sich offenbart. Aber jetzt leben wir schon. Und was ist denn das Neue, was in uns drin lebt? Als allererstes ist das die neue Hoffnung. Das ist der Kern von dem neuen Leben. Ja, und auf was bezieht sich jetzt die Hoffnung? Was hoffst du? Auf was bezieht sich deine Hoffnung? Hoffst du vor allem auf ein schönes, langes, ruhiges Leben? Vielleicht je nachdem ein bequemes oder je nachdem ein abenteuerliches? Ist das die Hoffnung? Ist das die Hoffnung, wenn du Jesus hast, dann geht es dir gut, dann nimmt er dir alle Probleme weg, du bist gesegnet mit Arbeit, mit Einkommen, deine Beziehungen werden gelingen, du bist gesund und zweig und strotzisch vor Kraft. Ja, das wäre offensichtlich ein falsches Evangelium. Nein, wir glauben nicht das Wohlstandsevangelium. Jesus hat so etwas nie versprochen. Er redet sogar ziemlich viel auch von Leiden und von Widerstand. Und sein eigenes Leben war auch von dem geprägt. Er hat viel durchleiden. Nicht nur in der Passion, sondern auch durch sein ganzes Leben durch. Häufig durch den Unglauben der Menschen. Und er hat Widerstand erlebt. Nein, sein Leben war nicht nur ein Honigkuchen. Und darum verspricht er uns auch nicht so ein Leben, wo alle Probleme gelöst sind. Auch wenn wir Jesus nachfolgen, können wir von Leid betroffen sein oder von Leiden. Auch Christen betrifft ein plötzlicher Jobverlust. Auch Christen haben mit Armut zu kämpfen. Auch Menschen, die Jesus nachfolgen, erleben Beziehungskrisen, obwohl sie sich so Mühe geben. Manchmal zerbricht etwas. Wir erleben Enttäuschungen. Manchmal werden wir benachteiligt. Auch das ist hart und Jesus nimmt uns das nicht immer weg. Oder wir erleben Anfindungen. Oder wir erleben so schwierige Menschen in der Umgebung. Menschen, die uns das Leben so schwer machen. Ein Nachbar, der einem so Nerven braucht, dass man fast nicht mehr aushalten. Am liebsten würde ich zügeln, wenn man könnte. Es gibt Sachen, wo Jesus uns nicht vor all dem beschützt. Auch Schmerzen, Krankheit und der liebliche Tod, das gehört zu unserem gefallenen Menschsein dazu. Wir, alle anderen auch, da sind wir als Leute, die Jesus kennen, nicht im Vorteil gegenüber den anderen, die ihn nicht kennen. Aber was macht denn die Hoffnung aus? Was hat er versprochen? Im Vers 4 lesen wir: Wir haben die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Das heisst, unsere Hoffnung bezieht sich zuerst einmal auf eine glorreiche Zukunft, auf eine wunderbare Herrlichkeit. Die Schöpfung, die Jesus am Vorbereiten ist. Er hat ja gesagt, ich gehe hin, für eure Wohnungen vorzubereiten. Und das werden wir alles einmal mit unseren Augen, mit eigenen Augen sehen, mit dem neuen Leib. Ja, ein neues Leib, wo nicht mehr alt wird, wo nicht mehr schwach wird, wo nicht mehr müde wird. Ein Leib, wo dem Leib der Engel gleicht. Wir werden total eine neue Gemeinschaft erleben. Nicht mehr die Unsicherheit, nicht mehr das Misstrauen, nicht mehr das, was auf dieser Welt alles so prägend ist. Wir werden Gemeinschaft erleben, die einfach nur schön und erfüllend ist. Weil das Böse weg ist. Weil die Erlösung dann sichtbar wird und durchbricht. Das ist die Hoffnung, wo Jesus uns verspricht. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ich denke, einige von euch kennen den Witz von dem älteren Ehepärli. Die beiden sind schon ziemlich fortgeschritten gewesen in den Jahren. Und dann ist er gestorben und sie praktisch gleichzeitig. Und dann kommen sie an in der Herrlichkeit. Sie haben an Jesus geglaubt. Und sie erleben jetzt, was sie geglaubt haben. Sie sehen es jetzt. Und es ist alles so wunderbar. Das Essen. Und die Landschaft. Und die Musik. Und die Farben. Sie sind total überwältigend und können nur schwärmen. Aber nach einer Zeit plötzlich wird er ruhig. Und sie merkt, etwas hat er, irgendetwas stimmt nicht mehr. Er macht so einen Mutsch. Da sagt sie, was hast du jetzt auch? Es ist doch alles so schön da. Da sagt er, ja, wenn du nicht so einen blöden Körnlibicker dick gehabt hättest, dann könnten wir das schon lange da geniessen. Ja, jetzt könnte aber jemand sagen, ist denn der Glaube einzige Vertröstung aufs Jenseits? Nein. Wir haben auch Zusagen, ganz konkrete Zusagen für das Leben. Vers 5 heißt es, und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Zum einen geht es darum, dass er uns wird bewahren vor der allerschlimmsten Zeit, wo die Erde noch erleben wird. In der Offenbarung 3, Vers 10 lesen wir, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Dort wird Jesus seine Leute, die zu ihm gehören, davor bewahren. Aber Bewahrung heisst noch etwas anderes. Bewahrung heisst, Jesus, er geht mit. Er geht durch alles durch. Wir haben jemanden, der uns begleitet. Wie es heisst in Jesaja 43, das Bild, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Das ist so ein Privileg, wenn wir Jesus haben, wenn wir den Auferstandenen haben, wenn wir neu geboren sind, dann haben wir in ihm immer eine Hand, die uns begleitet. So wie im Psalm 23 der Hirtenstab, wo es heisst, wenn mich mein Weg durchs dunkle Todestal führt, so habe ich keine Angst vor einem Unglück, weil du bei mir bist. Dein Stecken und dein Stab tröstet mich. Wir haben wirklich eine wunderbare Hoffnung. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit, eine Hoffnung für das Leben, dass wir begleitet, bewahrt werden. Aber es geht nicht einfach darum, dass wir eine Hoffnung haben, um sie zu geniessen. sondern wir haben natürlich eine Berufung. Wir sollen die Hoffnung ausstrahlen in die Umgebung. Unsere Welt braucht Hoffnung. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir Hoffnung versprühen können, trotz allem. Gerade in der jetzigen Zeit, wo so viel Verunsicherung ist, braucht es umso mehr, dass Menschen, die im Herzen eine Hoffnung haben, die Hoffnung auch zum Ausdruck bringen können. Im Vers 6 heißt dann: Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen musst und manches Schwere erleidet. Grund zum Freuen. Klar, gell, wenn jemand einen Sechser im Lotto hatte, dann hätte er einfach jubeln. Oder am Hochzeitstag. Oder wenn man gerade eine Prüfung bestanden hat oder sonst ein riesiges Glück hatte, dann kann man schon jubeln. Aber Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, zeichnen das eigentlich aus, dass wir auch Gott loben können, auch wenn es nicht nach Wunsch läuft. Auch wenn sich manchmal das Lob mit Tränen mischen kann. Trotzdem haben wir Grund, Gott zu loben. Es ist schon nicht so einfach, jubeln und Freude zu haben. Also mir ist in letzter Zeit nicht immer nur so leicht gefallen. Und jetzt ist es umso wichtiger zum Üben. Wenn wir jetzt üben, dankbar sein, wenn wir jetzt anfangen, üben, loben, dann werden wir da einen Schatz uns aneignen. Aber es ist mir schon bewusst, das ist ja das Schöne, wenn man zusammenkommen kann, Gottesdienst feiern, wenn man Gott loben miteinander, das ist ja so ein Geschenk, die Zusammenkünfte, wo man einander einfach mitnehmen kann auf einen Weg, wo das Lob Gottes noch ganz anders auch tönt, weil man irgendwie wie einen anderen Blick haben kann. Zusammen Gott loben. Eine grosse Hilfe. Auf das Thema komme ich ganz am Schluss nochmal zu reden. Jetzt komme ich aber auf die andere Seite. Das heisst dort, dass wir gewisse Sachen leiden und Prüfungen durchmachen müssen. Aber das, was wir an Prüfungen durchmachen und leiden, das hat alles einen Sinn. Vers 7 heißt: Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Wie wird unser Glaube echt? Wie wird unser Glaube bewährt? Er muss gereinigt werden. Und das Bild vom Feuer, wo das Gold reinigt, ist sehr ein eindrückliches Bild. In der Antike hat man Gold erhitzt unter dem Feuer oder über dem Feuer und hat dann Quecksilber dazu getan. Und wenn es heiß worden ist, wenn das Quecksilber geschmolzen ist und das Gold auch angefangen hat zu schmelzen, dann hat sich aller Dreck, wo drin war, alle Verunreinigung, hat sich mit dem Quecksilber verbunden. Und am Schluss ist das Gold übrig geblieben. So hat man früher das Gold gelütert. Bis heute kennt man diese Methode. Und was passiert, wenn das Gold erhitzt wird und gelütert wird? Es wird noch wertvoller. Gold, wo nicht wirklich edel ist, veredelt ist, das läuft je nachdem an, wird wüst. Ich habe gelesen, Gold kann bis zu 99,99% veredelt werden mit den heutigen Verfahren. Das Unechte wird rausgebrennt. Alles Unreine muss weggebrennt werden. Und genau so gilt es auch für unseren Glauben. Auch wenn in unserem Glauben Unechtes da ist, wo wir uns vielleicht Sachen einbilden, wo wir gar nicht auf Gottes Wort stützen, das muss rausgebrennt werden. Und die Unreinheit, ja, die Unreinheit muss auch weggebrennt werden. Und wie passiert das? Es ist nicht so, dass immer dann, wenn es uns ganz heiß wird, in ganz schwierigen Situationen, wenn wir ganz fest in die Mangel und in den Druck kommen, dann kommt eigentlich erst das in unserem Charakter zum Tragen, wo noch nicht so ist, wie es sollte. Und wenn Jesus solche Sachen in unserem Leben zulässt, dass es heiß wird, dass Feuer brennt, dann ist es nicht, um uns zu zerstören, sondern um unseren Glauben zu veredeln. Wenn er uns warten lässt, wenn er uns Prüfungen schickt, dann macht er das nicht, um unseren Glauben kaputt zu machen, sondern dass der Glaube noch viel edler und viel echter wird. Was heisst ein bewährter Glaube? Es heisst einfach, ein Wesen haben, einen Charakter haben, wo Jesus gleicht. Werden wie Jesus. Wenn wir nicht mehr so verwöhnte Tussis sind, die nur für sich selber schauen, die immer wegen jedem Boboli ausrufen. Wenn wir lernen, dienen, statt fordern und erwarten und uns bedienen lassen. Wenn wir gelernt haben, geduldig zu bleiben. Das Wort Geduld im Griechischen heisst Hypomeno, drunter bleiben, unter der Last. Wenn wir diese Lektionen gelernt haben, und die müssen wir x-mal wiederholen, bis wir es einigermaßen können. Und dann wird unser Leben immer edler. Es wird Jesus widerspiegeln. Ich habe einmal von einem Silberschmied gelesen, wenn der Silber schmelzt tut, dann sitzt er davor und muss ganz genau beobachten, wenn das Silber wirklich flüssig und heiß genug ist. Und dann ist er gefragt worden, wie merkst du, ob denn Silber nicht zu heiß überkommt? Weil wenn es zu heiß überkommt, dann verdampft es. Und wenn es zu wenig heiß ist, dann werden die Schadstoffe nicht raus, kommen nicht raus. Und dann hat er gesagt, ich muss immer auf das Silber schauen. Und sobald mein Spiegelbild im Silber innen erscheint, sobald ich mein Spiegelbild in dem flüssigen Silber innen sehe, dann ist die Temperatur gut. Das ist ein geniales Bild. Weil genau das macht Jesus mit uns. Er heizt einfach so lange ein, bis er sein Bild in uns drin sieht. Und es lohnt sich. Die Bewährten werden sogar Ehre überkommen. Wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. So geht der Text weiter. Die Prüfungen, wer sie bestanden hat, der kommt Lob, Ruhm und Ehre über. Und das wird etwas unfassbar Schönes sein. Das wird sein wie eine Siegerehrung. Ich habe mir nochmal vom Schwingerfest in Zug vom 25. August habe ich mir nochmal angeschaut, den Riegel Stucki, wo er als Sieger hervorgegangen ist, als Schwingerkönig. Das ist so eindrücklich gewesen, die Gemütsmoore aus dem Seeland. Der Bär von einem Mensch, wo er so eine Freude ausgedrückt hat, weil er hat dürfen den Königstitel haben. Und wo dann die Ehrendame und der OK-Präsident da gewesen sind und ihm das überreicht haben, also die Ehrendamen ihm den Kranz aufgesetzt haben, das muss schon ein Wahnsinnsmoment sein. Stell dir vor, wenn du mal in der Herrlichkeit erscheinst und du hast Prüfungen bestanden, dann wird nicht irgendeine Ehrendame, sondern Jesus selber dir den Siegeskranz aufsetzen. Ist das nicht etwas Herrliches? Wenn ich mir das vorstelle, was das wird sein, dann kann ich durchaus in Schwärmen kommen. Es steht im Daniel 12, Vers 3, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne und die, wo viele andere den Weg zur Gerechtigkeit gewiesen haben, werden leuchten wie die Sonne in ihrem Glanz. Das sind wunderbare Zusagen. Ja, wir werden Jesus einmal sehen. Auf das freue ich mich am allermeisten, ihn persönlich zu sehen. Und das wird alles sein. Ihm zu begegnen, ich glaube, das wird das Allergrößte sein, dem Herr, der für mich gestorben ist, der auferstanden ist der zur Rechten vom Vater sitzt, dem Herr, wo für mich Wohnungen parat gemacht hat für uns, ihm dann zu begegnen. Und jetzt setzt der Apostel Petrus noch zum Finale an, im Vers 8. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Da steht von jubelnder Freude. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, in der letzten Zeit oder vielmal im Alltag, da geht die Freude, das Jubeln eigentlich ein bisschen unter in all diesen Sorgen und Nöten, die rundherum passieren. All das, was läuft, all das, was Menschen erleiden, das kann einem manchmal so drauf drücken, dass einem irgendwo das Jubeln vergeht. Aber wenn wir uns dann wieder mal vorwenden und sehen, was auf uns wartet, wenn wir Jesus sehen, als der, wo der Anfänger ist und Vollender vom Glauben, wenn wir ihn sehen, dann können wir eben gleich anfangen zu jubeln. Ich möchte euch nochmal ein Bild zeigen. Bild vor Augen malen. Stellt euch vor, da ist eine Berglandschaft und ein Weg. Und dort ist ein Marathonlauf. Und der Vorderste, der hat bis jetzt alles gegeben. Und er ist gut dran im Rennen, aber er mag fast nicht mehr. Er hat so alles gegeben. Und jetzt überlegt er sich, ach, warum tue ich mir das an? Warum quäle ich mich so bis ans Ziel? Soll ich nicht aufgeben? Soll ich nicht einfach hocken bleiben? Und dann schaut er vorne und weit vorne in der Ferne sieht er das Zielgelände. Er sieht die farbigen Zelte und die vielen Fahnen, die dort sind. Und er weiss, dort her will ich. Und er weiss, was auf ihn wartet, wenn er dort als Erster einläuft. Wenn er das geschafft hat. Und was macht er jetzt? Was meint er? Sitzt er jetzt ab und träumt jetzt ein bisschen von dem schönen Ziel und rühmt und jubelt wegen dem schönen Ziel? Sicher nicht. Was macht er? Im Angesicht von dem Ziel rafft er sich nochmal auf und macht sich nochmal auf den Weg. Macht sich auf den Weg zu dem Ziel hin. Ja, das ist so wichtig, dass wir üben, immer wieder das Ziel anschauen, damit wir das Ziel nicht von den Augen verlieren und nicht müde werden. Wir müssen das Loben üben. Nicht im Sinn, dass man irgendwo aus dem Alltag abdriftet, sondern in dem Sinn, dass wir Jesus mitten reinnehmen, in die eigenen Nöte, in die eigenen Zweifel und Schwierigkeiten. Dass wir ihn mit reinnehmen und so ihn im Ganzen innen sehen. Und dann haben wir immer wieder Grund zum Loben. Und ich wünsche mir ganz fest für mich selber und für euch alle, dass wir wieder ganz neu das Loblied einfach ins Maul überkommen. Das Loblied, wo ihn verherrlicht. Ich möchte gern beten. Lieber Jesus, du hast uns so eine wunderbare Hoffnung geschenkt. Und eigentlich haben wir alle Grund, dankbar zu sein, uns zu freuen und zu jubeln über diese gewaltige Zukunft, die wir bei dir werden haben. Und auch in dem Leben mit allem, was auch läuft, dass wir immer eine Hand haben, die uns begleitet. Und es tut mir leid, Herr, dass ich manchmal so ein Jammerlied auch ablasse in meiner Umgebung. Hilf du mir ganz neu, die Hoffnung wieder zu fassen und dass ich kann dich widerspiegeln, dich widerstrahlen in meiner Umgebung. Mit guten und mit schlechten Zeiten, mit Schwierigkeiten und mit mit Begeisterung, aber immer, doch immer mit dem dankbaren Herz für das, was du tun hast und mit dem Lob im Herz für das, was du für mich tust. Amen. Wir haben unsere Lieder, eins von den wunderbaren Liedern, wo zeigt, dass in Christus unsere ganze Halt ist. Und es ist eigentlich fast die ganze Heilsgeschichte ist in diesem Lied drin enthalten. Und ich möchte euch jetzt das Lied vorspielen. Ich habe es zusammen mit der Margrit vorher aufgenommen. Ja, live tönt schon besser als so eingespielt. Aber es ist halt, wie in vielen, es ist ein Schatten vom Richtigen. Wie bei der Herrlichkeit. Das, was wir uns jetzt erahnen können, ist so ein bisschen, ist noch nicht so das. Glänzt noch nicht so und scheppert noch ein bisschen. Aber das, was wir dann werden erleben mit Jesus, das wird gewaltig sein. Ostern hat das überhaupt möglich gemacht. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr einen ganz kostbaren Tag könnt erleben, auch in der Begegnung mit eurem Herr Jesus, auch mit Momenten, wo ihr könnt euch besinnen, Danke sagen, vielleicht selber noch, die mögen und könnt ein Lied singen, oder man kann ja heute Anfang so viele schöne Lieder hören, auch beim Internet. Macht das und geniessen den Ostersonntag. Behütet euch Gott miteinander.